Das Beispiel einer großen Seele von Jim Belderis. Zufolge verschiedener spiritueller Überlieferungen liegt der Grund, warum wir hier sind, darin, uns einer mächtigen, tätigen Kraft in unserem Leben zu entsinnen. Eine ganz besondere Freundin der modernen spirituellen Bewegung dient als Beispiel für diese Kraft. Eine große Seherin, die uns ihre Vision von der Wahrheit mitgeteilt hat. Wir kennen sie durch ihre Werke und durch diejenigen, die ihr nahestanden. Sie berichten über eine Person, die so bemerkenswert ist, dass sie auch weiterhin immer mehr eine ernsthafte Anziehungskraft ausübt und dennoch ein Rätsel bleibt. Ganz gleich, wie vertraut wir mit den Berichten sind, die sie beschreiben, bekommen wir oft das Gefühl, dass wir sie niemals wirklich kennen werden, weil sie so anders war. War ihre Fähigkeit, eine größere Realität zu sehen, so sehr von der unseren verschieden? Oder deutet ihre Gabe auf eine Möglichkeit hin, die wir alle haben? Wenn wir uns darauf konzentrieren könnten, was sie befähigte, die wahre Größe ihrer Natur zu entwickeln, dann kann ein kurzer Blick auf ihr Leben uns dazu verhelfen, diese große Kraft in unserem eigenen Inneren zu erkennen. Unsere Geschichte beginnt mit einem außergewöhnlichen Kind, das bereits das hat, was viele für übernatürliche Kräfte halten. Sie kann intelligente Wesen jenseits des Materieschleiers mit ihren Sinnen wahrnehmen. Sie kann in deren eigener Sprache zu ihnen sprechen, und diese zeigen ihr, wie stark sie die materielle Welt beeinflussen. Ihre phänomenalen Kräfte der Wahrnehmung können kaum mit ihrer Leidenschaft Schritt halten, das Unbekannte zu erforschen, nach der Erkenntnis zu suchen, was die Ursache der Dinge ist. Die Triebkraft dieser Leidenschaft ist ein unbeugsamer Wille, der entschlossen ist, den Geist zu befreien und der mit Herz und Seele gegen alles rebelliert, was versucht, ihn einzuschränken. Es gibt jedoch etwas, das niemals verfehlt, ihre Rebellion zu besänftigen. Sie ist für menschliche Güte so empfindsam, dass diese sie stets von Intoleranz und Ärger frei macht. Diese beschützende Sensitivität ist eng mit einer äußerst gütigen Erscheinung verbunden, die sie oft leitet und vor Schaden bewahrt. Sie erkennt diese Erscheinung als den Meister, der ihr in den Visionen ihrer Kindheit immer wieder erscheint. Ihr Beschützer verkörpert eine mitleidsvolle Weisheit, die ihr Begriffsvermögen übersteigt, und er hat die edelsten Eigenschaften, die eine solche Weisheit erreichen kann. Dieser wohlwollende Weise übt einen dominierenden Einfluss auf ihr inneres Wachstum aus, und als sie erwachsen wird, begegnet sie ihm als einem lebendigen Menschen. Was sich aus dieser Begegnung ergibt, ist die wichtigste Mission ihres Lebens. Ihre Kooperation wird für eine Arbeit benötigt, die zur Bildung einer aktiven Bruderschaft führen wird, der die höchsten Interessen der Menschheit am Herzen liegen. Um sich darauf vorzubereiten, bricht sie auf, die Welt zu erforschen, um aus erster Hand Wissen über die Mysterien des Seins zu erlangen. Es gibt Menschen, die diese Geheimnisse kennen und die sie ihr vermitteln, weil sie ihre Fähigkeit, die Wahrheit zu beurteilen, erkennen. Sie ist in der Lage, durch die Anhäufung von Vorurteilen gegen die Gebräuche und Religionen anderer Nationen zu schauen, die Weisheitstradition, die ihnen allen zugrunde liegt, zu enthüllen. Wie weit muss sie reisen, um diese Tradition zu erkennen? Sie muss sich nur der großen Kette von Sehern anschließen, die diesen Weg vor ihr gegangen sind und die stets zurückkehren, um uns zu leiten. Sie sind die Wächter unserer gemeinsamen Reise. Sie wachen über uns durch die Reinheit der Stille in einem verborgenen Heiligtum, das von den höchsten Räumen der Kontemplation umgeben ist. Es ist ihre größte Sehnsucht, sie zu finden und ihr aufrichtiger Schüler zu werden. Indem sie das verwirklicht, wird sie zum Vermittler zwischen diesen spirituellen Wächtern und der materiellen Welt. Als sie nach diesen vielen Jahren des Studiums heimkehrt, erlebt sie einen bemerkenswerten Wandel in der Entwicklung ihrer Kräfte. Es gelingt ihr schrittweise, ihre Persönlichkeit von der Anziehung der unerwünschten Elementale zu befreien, die sie umgeben. Sie stoppt deren Erscheinungen willentlich und bringt sie unter ihre Kontrolle. Das findet zum großen Teil während eines inneren Trainings und durch innere Disziplin statt, denn sie lernt die Selbstkontrolle, die notwendig ist, um mit ihrer höheren Natur zu arbeiten. Unsere Freundin ist nun darauf vorbereitet, einiges von ihrem Wissen der Welt zu enthüllen, und dabei wird sie ernstlich getestet. Die Weisheit, die ihr so sehr am Herzen liegt, wird oft falsch interpretiert, wird in Abrede gestellt, geleugnet und sogar ins Lächerliche gezogen. Immer wieder wird sie bedrängt, Phänomene hervorzurufen, um diejenigen zu überzeugen, die nur nach äußeren Erscheinungen urteilen. Und die meisten von ihnen scheinen nur an physischen Materialisationen interessiert zu sein. Schließlich wird sie von ihrem Meister zu einigen wenigen ergebenen Schülern geführt, und mit deren Hilfe wird eine philosophisch-religiöse Gesellschaft gegründet. Das Ziel, welches der Gesellschaft zugrunde liegt, ist die Idee, die universale Bruderschaft zu fördern. Durch das Studium alter und neuer Religionen, Wissenschaften und Philosophien und indem sie die fundamentalen Wahrheiten der Öffentlichkeit bekannt machen, arbeiten die Mitglieder dieser Gemeinschaft daran, die essentielle Einheit von allem, was ist, zu beweisen. Und vor allem streben diese Mitglieder danach, persönlich ein Beispiel für höchste Moral und für höchstes spirituelles Streben zu sein. Eine solche Gesellschaft zu gründen, wird zum schwierigsten Test von allem. Die große Seele, die hinter dieser modernen Bewegung steht, zieht auch viele Menschen an, die nicht bereit sind, nach diesen hohen Idealen zu leben. Sie ist bald Missdeutungen, Zweifel und Ablehnung durch ihre eigenen Gefährten ausgesetzt. Manche von ihnen, denen sie ihr Vertrauen schenkt, wenden sich schließlich gegen sie und gegen das, was sie vertritt. Diese Misserfolge werden von ihren Verleumdern benutzt, um die höhnische Behauptung zu unterstützen, dass sie trotz all ihrer sogenannten Kräfte nicht das Urteilsvermögen habe, ihre Feinde von ihren Freunden zu unterscheiden. Sie hat darauf in einer Weise geantwortet, die uns veranlasst, über ihr rebellisches und aufbrausendes Temperament hinweg auf den zugrunde liegenden Kern von Geduld, Toleranz, Verständnis und Vergebung zu schauen. Wer bin ich, dass ich einem Menschen eine Chance verwehren könnte, indem ich noch einen glimmenden Funken der Erkenntnis für den Grund sehe, aus dem ich diene, der aber in eine Flamme der Hingabe entfacht werden könnte? Was spielen die Konsequenzen schon für eine Rolle, die auf mich persönlich fallen, wenn ein solcher Mensch versagt, indem er den Kräften des Bösen in seinem Inneren unterliegt. Betrug, Undankbarkeit, Rache und was sonst noch, Kräfte, die ich genauso klar sah wie die hoffnungsvollen Funken, obwohl er mich in seinem Falle mit falscher Darstellung, Verleumdung und Spott bedacht hat. Welches Recht habe ich, jemandem die Chance zu verwehren, von den Wahrheiten zu profitieren, die ich ihn lehren, und er dadurch den Pfad betreten kann? Diese Erklärung kann als eine prophetische Darstellung für den Rest ihres Lebens aufgefasst werden, als sie hilft, ihre Gemeinschaft rund um die Welt aufzubauen. Verstärken sich die Angriffe, die Verleumdungen und der Spott gegen sie. Ihre Aussage enthüllt aber auch den Geist des Mitleids, indem sie durch viele Jahre der Qual ausharrt, wofür sie aber mit ihrer immer schlechter werdenden Gesundheit den Tribut zahlen muss. Er hält sie jedoch lange genug aufrecht, so dass sie einen bedeutenden Nachlass an Schriften hinterlassen kann, aus dem wir noch immer Wissen und Inspiration schöpfen. Zur Zeit ihres Hinscheidens gibt es überall auf der Welt Zentren, in denen Menschen anvertraut wird, die Ideen zu studieren, die sie erneut dem Gedankenleben der Menschheit bekannt gemacht hat. Und dieser neue spirituelle Impuls reicht bis in dieses Jahrhundert, um immer mehr Interesse für die essentielle Einheit des Lebens zu erwecken. Diese kurze Darstellung hat sich auf bestimmte Höhepunkte im Leben einer großen Dienerin der Menschheit konzentriert. Wie erkennt man eine solche Größe? Wenn die Wahrheiten, die sie lehrte, uns helfen können, denselben Pfad zur Spiritualität hin zu betreten, dann muss es eine enge Verwandtschaft zwischen ihrer und unserer Entwicklung geben. Anstatt uns von ihr getrennt zu sehen, könnten wir versuchen, sie als ein Beispiel zu betrachten, dem man folgen kann. Das größte Hindernis ist die Akzeptanz, zu glauben, dass sie mit übernatürlichen Kräften jenseits unseres Verständnisses oder unserer Fähigkeit geboren wurde und dass allein diese Fähigkeiten ihr den Zugang zu den Meistern und ihrem Wissen gaben. Doch nichts könnte von ihren Lehren weiter entfernt sein, deren wirkliches Ziel es ist, uns zu helfen, das Leben als Ganzes zu verstehen. Und das schließt die nicht-materielle Welt mit ein. Was für übernatürlich gehalten wird, ist genauso Teil der Natur wie das, was wir mit unseren physischen Wahrnehmungen empfinden. Tatsächlich wurden wir alle vor vielen Zeitaltern in der Morgendämmerung der Menschheit mit der Fähigkeit geboren, hinter den Schleier der Materie zu sehen. Im Laufe unserer physischen und intellektuellen Entwicklung sind wir jedoch allzu sehr von diesen physischen und intellektuellen Fähigkeiten abhängig geworden, so dass deren alleiniger Gebrauch unsere tiefere Sensibilität verdunkelt. Die Wiederentdeckung unserer höheren Sinne hängt nun von weit mehr ab als von der Veränderung der Umstände unserer Geburt. Wir müssen die Art und Weise unseres Denkens ändern. Wir haben die Kraft, über die vereinigende Vision nachzudenken, welche die großen Weisen und Seher an uns weitergegeben haben. Wenn wir ihrem Beispiel folgen würden, müssten wir damit beginnen, diese Lehren in unserem Leben zu verwirklichen, nach unserem eigenen inneren Prüfstein der Wahrheit. Da uns Nachdenken und Erfahrung von der Einheit des Daseins überzeugen, beginnt unser Verstand damit, eine wahre Ehrfurcht für die ganze den Naturgesetzen entsprechende Welt zu hegen. Die Natur erhält in unseren Gedanken Leben und wir beginnen, eine viel größere Realität zu erkennen. Unser Sinn für unsichtbare, aber intelligente Wesen, die mit allem, was wir kennen, in Wechselbeziehung stehen, wächst immer mehr. Wir sprechen mit ihnen in stillem Staunen, wie wir mit dem, was wir lieben, umgehen, und sie laden uns ein, das große Mysterium in jedem lebenden Wesen zu erforschen. Welche Kraft gibt uns den Willen, uns von den einseitigen Standpunkten zu befreien? Wie besänftigen wir die hartnäckigen Standpunkte, die sich über unsere edleren Gefühle hinwegsetzen? Wenn wir uns für jede Form von Güte öffnen, werden wir von der machtvollen Anwesenheit von etwas berührt, das uns immer näher an unser wahres Selbst bringt. Wir erkennen dieses in uns Vorhandene in unserem Umgang mit dem Leben. Es ist genau das, was unsere kostbarsten Einblicke in das gewährt, wer wir sind und warum wir hier sind. Es ist unser innerer Führer, die Verkörperung unserer höchsten Bestrebungen. In Wahrheit sind wir der Schüler unseres inneren Meisters und unser Ziel ist es, unserem Lehrer nachzueifern. Wie kann dieser Meister eine lebende Wesenheit sein, dessen Beispiel wir nachfolgen können? Die Antwort liegt darin, wie gut wir darauf vorbereitet sind, eine lebendige Verbindung zwischen unserem höchsten Selbst und unserer eigenen Menschlichkeit zu schmieden. Können wir unsere edelste Seite offenbar werden lassen und mit Leben beseelen? Sind wir willens, dieses Leben anzunehmen und alles fallen zu lassen, was gemein und selbstsüchtig ist? Wenn der Schüler bereit ist, erscheint der Meister. Hier liegt der Weg zu unserer inneren Weisheitsquelle. Es ist eine Reise, die uns zu den geheimsten Bereichen der menschlichen Natur führt, zu den Wurzeln von Vorurteil, Intoleranz, Ungeduld und Abneigung, zu der Quelle von Stolz, Arroganz, Respektlosigkeit und Verachtung. Sie alle stammen aus unseren Illusionen des Getrenntseins und aus dem falschen Gefühl des Selbst, die uns glauben machen, dass wir aus ihnen Nutzen ziehen können. Mit Hilfe unseres mitleidsvollen Führers können wir jedoch lernen, jede Einstellung, die wir gegen die Persönlichkeit eines anderen Menschen haben, zu durchschauen, bis hin zu dem verborgenen Meister im Inneren jedes Einzelnen von ihnen. Darin liegt unser wahres Interesse, denn so können wir uns mit denen, die ein Wissen um göttliche Dinge haben, in Verbindung setzen. Mit einer solchen Vision gewinnen wir Zutritt zu den Wächtern der Menschheit, im Heiligtum unserer tiefsten Kontemplation. Möchten wir in der Entwicklung unserer latenten Kräfte geschult werden? Es liegt nichts Starkes darin, imstande zu sein, sichtbare Effekte hervorzubringen. Es ist nur Schwäche. Die Schulung, die wir vor allem brauchen, um mit der Natur zu arbeiten, ist die Selbstkontrolle, die wir lernen müssen. Der Auftrag, für den die Meister unsere Mitarbeit benötigen, ist, dass wir lernen, miteinander und mit unserer gesamten Umwelt zu arbeiten. Paradoxerweise werden wahre Schüler geschult, indem man ihnen erlaubt, getäuscht zu werden. Voreingenommen zu sein gegen den äußeren Schein, andere für unwürdig zu halten und auf sie herabzuschauen. Dieses Schulungssystem wird benutzt, um die gesamte innere Natur hervorzubringen, um jeden Aspekt bloßzulegen, den das Ego verborgen hat, und ihn der Prüfung zu unterziehen. So kann der Schüler entdecken, wie er sich selbst täuscht. Dieselbe Art der Entdeckung hat viele von uns dazu geführt, sich mit anderen gleichgesinnten Schülern zusammenzuschließen, um dabei mitzuhelfen, die theosophische Bewegung lebendig zu erhalten. Ihr Leben hängt jedoch nicht davon ab, wie viel Philosophie und Religion wir studieren oder wie gut wir die Lehren erklären können. Es hängt davon ab, wie ergeben wir sind, dem Beispiel der größten Freundin der Bewegung zu folgen. Anstatt über das Karma eines anderen vorschnell zu urteilen, würden wir feinfühlig genug dafür sein, etwas vom wahren Menschen aus unserer essentiellen Menschlichkeit hervorzubringen. Wir würden Verständnis für die Versuchungen haben, denen alle von uns unterliegen, wenn sie der eigenen Selbsttäuschung ausgesetzt sind. Und wir würden uns daran erinnern, warum wir wirklich hier sind, um den Geist des Mitleids zu einer lebendigen Kraft in unserem Leben zu machen.